Radio 1. 2 auf 1. Mit Sven Oswald und Daniel Finger.
Moin zusammen.
Guten Morgen.
Machst jetzt hier einen auf richtig wach, wa?
Guten Morgen, hey. Na, schön, dass ihr eingeschaltet habt.
Geht doch.
Radio 1. 2 auf 1. Zwei Mann, ein Thema. Heute
ist unser Thema Öl.
Und wir sprechen über den Ölkäfer. Kennen Sie nicht, sollten Sie aber. Der ist zugleich tödlich, heilsam und in Honig wohlschmeckend.
Miró hat viele Ölgemälde gemalt. In seinem Leben offensichtlich war er selbst nicht mit allen zufrieden. Und so sprechen wir heute über sein erstes Ölgemälde und warum es eine Weile gedauert hat, es überhaupt zu finden.
Ich vermute, es war eingeschlossen in einer Truhe mit einem großen Zettel dran. Scheiß Ölgemälde. Wir sprechen übrigens auch über den Öltanker Safer, der seit Jahren vor der Küste des Jemen festgehalten wird und dessen Fracht sehr bald eine Katastrophe verursachen könnte. Bei dem Namen eigentlich nicht richtig.
Und jetzt viel Spaß bei 3 Runden, 2 auf 1.
Vor der Küste des Jemen liegt seit 2015 der Großtanker Safer, der damals von Houthi-Rebellen gekapert wurde, die seither jede Wartung und Inspektion des maroden Schiffs verhindern. Damit ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis der Tanker Leck schlägt oder auseinanderbricht. Von wegen Safer. Und damit auch die rund 1,1 Millionen Barrel Öl, die der Tanker in sich hat, die würden dann freigesetzt werden. Welche Folgen das für die Region hätte, das besprechen wir mit Manfred Sanden von Greenpeace. Schönen guten Morgen.
Ja, guten Morgen.
Hallo, Herr Sanden. Herr Sanden, 1,1 Millionen Barrel klingt unfassbar viel. Können Sie für uns einordnen, wie groß denn die Ölpest wäre, wenn das Öl aus der Safer wirklich rauslaufen würde?
Ja, das ist schwer vorherzusagen. Das hängt halt immer davon ab, ob wirklich alles auf einmal auslaufen würde. Das könnte zum Beispiel durch eine Explosion passieren. Dann hängt es ein bisschen davon ab, zu welcher Jahreszeit das passiert. Wenn es im Winter passiert, dann würde das Öl wahrscheinlich den Süden in die Straße von Aden strömen. Und wenn es im Sommer passiert, halt umgekehrt. Mhm. In jedem Fall wären Millionen von Menschen betroffen, weil dort halt diverse große Städte liegen, die zum Teil eben auch das Trinkwasser aus der Region, aus dem Wasser dort beziehen. Mhm.
Weiß man, warum dieser Tanker einfach nur so dort liegt? Wollen die Rebellen irgendwie ein Lösegeld haben oder ist es denen einfach egal? Haben die ihre politische Mission hinter sich und jetzt ist ihnen der Tanker Latte?
Das ist eine gute Frage. Die kann ich leider nicht beantworten, ja. Weil seit 2015, wie gesagt, ist der Tanker ja unter Kontrolle der Houthi-Rebellen. Mhm. Der liegt da ja schon seit 40 Jahren und wird benutzt als quasi vor der Küste schwimmendes Terminal für die Verladung von Rohöl, was im Jemen gefördert wird. Seit 2015 passiert da gar nichts mehr. Das Öl wird nicht mehr abgepumpt, es wird auch kein neues zugepumpt. Aber dadurch, dass eben niemand mehr wirklich das Schiff kontrolliert und wartet, besteht eben die Gefahr, dass ja durch Rost oder durch andere Probleme der Tanker Leck schlägt. Und im Prinzip besteht auch die Gefahr, dass er explodieren könnte, wenn sich entsprechende Gase bilden.
Das sind jetzt aber momentan Ängste oder hat man da auch sozusagen schon Hinweise drauf? Weiß man, dass nach so einer langen Zeit das eh immer passiert? Ist Rost grundsätzlich ein Problem bei diesen Tankern oder reden wir jetzt nur über die Worst Cases?
Nee, Rost ist grundsätzlich ein Problem und Sie haben recht. Und es war Anfang diesen Jahres und im letzten Jahr, dass dort schon erste Lecks beobachtet werden konnten. Es ist auch Meerwasser eingedrungen in den Maschinenraum. Das konnte dann wieder behoben werden. Aber das macht natürlich die Sorgen nicht kleiner.
Hm. Herr Sanden, ganz kurz mal, um das einzuordnen. Was genau ist jetzt das Problem? Ist das Problem, die Rebellen sagen, wir lassen den ganz bewusst kaputt gehen? Oder ist das Problem, wir würden gerne dahin und den warten und die lassen uns nicht ran? Oder fühlt sich keiner verantwortlich, weil alle sagen, nicht mein Tisch? Also wie könnte man sozusagen vorgehen, um das Problem zu lösen?
Ja, die UNO versucht jetzt seit geraumer Zeit mit den Houthi quasi eine Einigung zu finden, dass erstens Ingenieure aufs Schiff können, um die Schäden genau feststellen zu können und auch daraus ableiten zu können, was getan werden muss, also was dringend getan werden muss. Und letztendlich muss das Öl darunter. Das heißt, es muss abgepumpt werden. Mhm. Jetzt versuchen verschiedene Stellen weltweit, also NGOs, aber eben auch United Nations, darauf einzuwirken, auf die Rebellen, dass sie das zulassen. Aber leider ist es bislang noch nicht möglich.
Mhm. Sind die Tanker, die heute gebaut werden und losgeschickt werden, noch ähnliche, sagen wir mal, potenzielle Rostlauben wie die Safer oder sind wir da weitergekommen?
Also wir sind schon weitergekommen. Da ist schon einiges passiert. Die FSO Safer ist noch ein Einhüllentanker. Das heißt, wenn die äußere Hülle kaputt geht, dann läuft Öl aus. Solche Tanker werden seit vielen Jahren nicht mehr gebaut. Das sind jetzt alles Doppelhüllentanker. So von daher ist schon ein bisschen was passiert. Aber es gibt schon auch noch welche von dieser Qualität. Sind noch nicht alle außer Dienst.
Und sind so große Tanker mit solchen Ölmengen, sagen wir mal, nach wie vor oder grundsätzlich ein beliebtes Ziel für Piraterie?
Ja, das sehen wir häufiger vor Sudan, aber auch in anderen Regionen. Vor Westafrika ist es aktuell ein Problem. Also diese gesamte Technologie ist natürlich auch anfällig. Ne? Das Erdöl muss gefördert werden, es muss raffiniert werden, es muss transportiert werden und alle diese Anlagen bieten natürlich auch Piraten oder anderen Terroristen Ziele.
Noch ein Argument für erneuerbare Energien. So eine Windturbine kapert man mal nicht so einfach. Wir sprachen über den maroden Öltanker Safer vor der Küste des Jemen und zwar mit Manfred Sanden von Greenpeace. Herzlichen Dank.
Danke, Sanden.
Ja, ich danke euch.
Unser Thema ist Öl, genau. Und es gibt natürlich sehr seltene, sehr schwer herzustellende, sehr teure Öle aus Ölmanufakturen, wo wahnsinnig viel Handarbeit ist und so. Die dürfen gerne teuer sein. Und dann gibt es Betrug, wie immer in der Lebensmittelbranche. Also man kann natürlich total billiges Olivenöl in schöne Flaschen abfüllen und einfach draufschreiben, es wäre kaltgepresst und handgemacht und so weiter. Und dann gibt es aber einen gigantischen Bereich dazwischen, der weder Betrug ist noch handgemacht. Und da kommt das Marketing ins Spiel. Und unser Marketing-Experte Markus Bartelt. Schönen guten Morgen.
Hallo Markus.
Einen schönen guten Morgen, die Herren.
So, vielleicht mal ganz kurz für die, die einfach nur ganz normales Rapsöl verwenden zu Hause. Welche Öle sind denn besonders teuer?
Besonders teuer, also natürlich ein gutes Olivenöl kann schon einen guten Preis verlangen und fordern, aber wir haben ja dann dieses Arganöl. Arganöl liegt bei einem Literpreis so um die 250 Euro.
Das ist ja fast wie Superbenzin.
Ja, und in der Kosmetik, da wird momentan ganz stark auf Kaktusfeigenöl gesetzt. Da liegt der Literpreis bei 600 Euro. Und der hat halt, da ist viele Antioxidantien drin und auch Fettsäuren und sowas alles. Das heißt, es ist sehr wertvoll für die Haut und jetzt weniger zum Essen geeignet oder zum Kochen geeignet. Aber da werden diese sehr stolzen Preise gezahlt.
Kaktusfeigenöl, klingt auch so schön. Jetzt ist es so, beim Arganöl zum Beispiel, da habe ich mich das letzte Mal vor vielen Jahren mit beschäftigt, das war doch das, was sehr so schwer zu gewinnen ist und wo ganz viel Handarbeit drin ist. Oder liege ich da falsch?
Nein, das ist vollkommen richtig. Deswegen war der Preis ja auch lange Zeit so gerechtfertigt, weil der Prozess des Ölmahlens selber dauert mehrere Tage, ging ausschließlich über Handarbeit, weil das sehr empfindlich war, ist eine alte Tradition in Marokko gewesen. Es gibt nur eine ganz begrenzte Anzahl von Bäumen. Das heißt, das ist eine Limitierung, die dort ist. Und natürlich muss diese Arbeit auch bezahlt werden. In Marokko leben ganze Dörfer davon, dass insbesondere die Frauen dort dann das Arganöl pressen und herstellen. Und deswegen hatte es eben auch diesen guten Preis, also einen Preis, der gerechtfertigt
ist. Okay, also war und hatte, dann wäre ich hellhörig. Was ist los mit den Dörfern?
Man hat natürlich dann doch, wenn man sieht, dass man damit viel Geld verdienen kann, dann fangen doch die ersten Leute an, sich zu überlegen, wie man sowas vielleicht auch künstlich machen kann, ohne diese teure Handarbeit, also industriell umsetzen kann. Und es gibt mittlerweile eine industrielle Arganölproduktion. Das heißt, da wird dann auch mit chemischen Stoffen gearbeitet, damit das alles ein bisschen schneller geht. Und Marokko selber hat die Zahl oder den Ausstoß von Arganöl in den letzten Jahren verdoppelt. Also von 2.500 Tonnen auf knapp 5.000 Tonnen. Das ist also schon eine ganze Menge, was man dort hat. Aber der Preis ist natürlich weiterhin hoch geblieben. Das heißt also, man sagt sich, wenn Leute bereit sind, viel Geld für Arganöl zu bezahlen und die den Unterschied vielleicht gar nicht merken, gar nicht sehen, wenn der auch gar nicht genannt wird, dann können wir damit natürlich unsere Marge erhöhen. Das heißt, wir senken die Kosten in der Herstellung, haben aber den hohen Preis und verdienen ein bisschen mehr.
Ja, und jetzt ist es so, dass natürlich, glaube ich, es gibt Feinschmecker, es gibt Leute, die merken ein bisschen was, die merken noch, ob es Arganöl ist oder, wie du gerade sagtest, das normale Rapsöl, was ich nicht so besonders schätze. Aber die wenigsten Leute merken jetzt wahrscheinlich, ist das ein handgemachtes Arganöl oder ist es ein, ne? Also würde ich sagen, das tun viele Leute nicht. Und da kommt doch das Marketing ins Spiel. Das heißt, man zeigt dann schöne Bilder von Familien, die irgendwas von Hand machen, behauptet auch gar nicht, dass das eigene Öl ist, sondern da steht Arganöl drauf und dann kostet es eben entsprechend viel, oder?
Genau, und diese Bilder musst du fast gar nicht mehr zeigen, weil die sind ja schon in den Köpfen drin. Ja, das heißt also, die Leute haben ja gelernt in den letzten Jahren, dass es was Besonderes ist. Die Leute haben ja auch gelernt, ich meine, wenn wir uns mal Olivenöl angucken, noch meine Großmutter hätte in ihrer Küche niemals Olivenöl zugelassen. Das wäre viel zu ranzig für sie gewesen. Das kam ja auch erst relativ spät mit diesem Mythos Mittelmeerdiät. Und dann auf einmal wusste jeder, wie gesund Olivenöl ist. Und dann mittlerweile hat es ja einen riesen Siegeszug in unsere Küchen angetreten. Das heißt, wir haben gewisse Bilder im Kopf von der Wertigkeit von Lebensmitteln. Und diese Wertigkeit kaufen wir dann auch mit ein, wenn wir den Preis dafür bezahlen. Natürlich haben wir nicht die Zeit, immer ganz genau hinzugucken und zu lesen, was vielleicht auf den Etiketten draufsteht, beziehungsweise oftmals wird das ja auch verschleiert. Also wir wissen ja auch, dass ganz viel Olivenöl, da steht auf dem Etikett drauf, abgefüllt in Italien. Und man denkt dann, das wäre gutes italienisches Olivenöl. De facto sind da aus dem Mittelmeerraum große Öltanker nach Genua gefahren und da wurde das Öl in Genua runtergepumpt und auf Flaschen gezogen und schwupps, schon ist es abgefüllt in Italien. Also man versucht uns da zu täuschen, aber die Bilder sind in unseren Köpfen für die
Welt. Ich wurde auch mal abgefüllt in Italien, hat meinen Wert aber nicht erhöht. Ja.
Da war auch ein Tanker unterwegs.
Du alter Tanker, genau. Markus, aber jetzt, normalerweise galt ja immer im Durchschnittssupermarkt meines Vertrauens, dann nehme ich halt das teure, zum Beispiel Olivenöl und dann wird es schon was Vernünftiges sein. Gilt es noch oder muss ich eben ganz klein auf Etiketten lesen und so wie der Horst Evers mir die Etiketten in Schriftgrad 23
ausdrucken? Ja, Sven muss mal Etiketten lesen. Ja.
Ja, Etiketten lesen ist das eine, das andere. Wer also wirklich sicher sein möchte, der sollte vielleicht auch mal dann doch Stiftung Warentest oder Ökotest oder ähnliches heranziehen. Dort gibt es immer wieder Berichte. Dort wird auch untersucht, welche Nebenstoffe noch in Ölen zum Beispiel drin sind. Und da schneiden dann Markenöle manchmal gar nicht so gut ab und oder auch die teuren Öle schneiden manchmal gar nicht so gut ab. Und dass das mittelpreisige vielleicht oftmals die bessere Wahl sein kann als das teure in der aufwendigen Flasche mit dem schicken Etikett. Also wer darauf achten möchte, muss sich informieren. Ja, ob es jetzt über Zeitschriften oder das Netz ist, man findet ganz, ganz viel.
Oder auch mal in einen kleinen Laden gehen, wo die Besitzer möglicherweise selber das Olivenöl einkaufen, wissen, wo sie es herholen.
Abgefüllt in Charlottenburg.
Möglicherweise
Händler des Vertrauens auch immer fragen, auch das ist immer gut.
Genau, oder Direktverkauf. Es gibt ja auch Leute, die können natürlich auf ihrer Internetpräsenz auch bescheißen, aber auch da gibt es ja Plattformen, wo Leute sagen, ich verkaufe hier direkt von meinem Bauernhof, von meinem Olivenhain mit Bewertung im Netz. Sowas ist, glaube ich, auch ein ganz guter Tipp für Sven. Da musst du weniger lesen, da kannst du dir Videos angucken.
75 kannst du nicht falsch machen. Vielen Dank an Markus Bartel, unseren Marketing-Experten. Was ist dein Lieblingsöl? Ich meine, welche Art Öl? Du musst jetzt keine Marke sagen.
Nein, also, tatsächlich, man sollte ja mit Olivenöl möglichst nicht braten, weil das ja keine hohen Hitze aushält. Das heißt, ich mag sehr, sehr gerne Olivenöl, wenn es um Salat oder Verfeinern von Speisen geht. Dann greife ich auch dazu. Und es ist nicht das teuerste, es ist nicht das billigste, es ist ein mittelpreisiges.
Vielen Dank, Markus. Schönen Sonntag.
Gleichfalls. Tschüss.
Der schwarzblaue Ölkäfer ist total spannend. Den sollte man kennen.
Warum?
Nicht nur, weil er das Insekt 2020 war, sondern auch, weil er die Menschheit schon seit vielen Jahrtausenden begleitet. Ja, auch Sie. Und Sie wissen nicht mal was davon, Sie ignoranter Mensch. Was den Ölkäfer so besonders macht, das besprechen wir mit Professor Dr. Thomas Schmidt, Professor für Entomologie und Biogeographie an der Universität Potsdam. Die Disziplinen werden auch immer verrückter und interessanter. Schönen guten Morgen.
Hallo, Herr Schmidt.
Ja, guten Morgen.
Herr Schmidt, was macht denn den Ölkäfer so besonders?
Also der Ölkäfer hat, wie Sie in der Anmoderation ja schon gesagt haben, ein sehr potentes Gift, das äußerst interessant ist. Da können wir gleich einmal drüber reden. Mhm. Er hat einen unglaublich interessanten Lebenszyklus und außerdem ist er auch noch eine bedrohte Art. Das heißt, er wird immer seltener, weil er mit seinem Lebenszyklus in unserer industrialisierten Welt nicht mehr so richtig klarkommt.
Okay, über den Lebenszyklus sprechen wir gleich, aber jetzt würde ich ja erstmal sagen, Moment mal, hochgiftig, dann können wir doch froh sein, wenn der ausstirbt.
Naja, also normalerweise ist das für uns ja gar kein Problem, wenn wir den jetzt nicht essen oder ganz stark anfassen, dann ist er für uns völlig harmlos. Also wir können den wunderbar beobachten, der läuft so im März bis Mai am Boden darum und macht uns gar nichts.
Mhm. Das heißt, sein Gift hat er nicht, um sich gegen uns Menschen zu verteidigen. Wofür nutzt das denn?
Sein Gift benutzt er dafür, dass er eben nicht gefressen wird. Mhm. Und da die Ölkäfer nicht zu unserer normalen Ernährung zählen, ist das Gift, das er hat, für uns völlig irrelevant. Also er kann das aus dem Körper rauspressen, so an den Beinen und so weiter, nicht? Also wo die einzelnen Beinglieder ineinander gehen, kann er das rauspressen und das gibt dann so kleine ölförmige Tröpfchen und die enthalten dann das Gift. Und das sollte man wirklich nicht anfassen und schon gar nicht in den Mund dann nehmen, denn dann ist das wirklich für uns ein Problem.
Super,
Herr
Schmidt.
Und solange wir das nicht machen, ist das völlig harmlos.
Ja, aber alle Eltern kriegen doch jetzt Panik. Ein wahrscheinlich Ölkäfer, wahrscheinlich schwarz-blau, der sieht wahrscheinlich wunderschön aus, der krabbelt da so rum, Kind nimmt den Käfer auf der Hand, sagt, Mama, guck mal, nuckelt am Daumenfeld tot um.
Naja, so schlimm ist auch nicht.
Okay.
Aber so schlimm ist auch nicht. Aber also man sollte die wirklich nicht anfassen, und wenn man sie angefasst hat, sollte man sich wirklich die Hände danach waschen. Mhm. Aber dann ist alles wieder gut. Jetzt sieht er gar nicht so genau aus wie ein Käfer. Der sieht eher so fast aus wie ein Wurm. Mhm. Ne? Also die Flügeldecken von dem Ölkäfer sind ganz stark verkürzt. Ne? Und dann riesiges Abdomen, also einen riesigen Hinterleib, und das ist voll gepropft mit Eiern.
Ja, der sieht irgendwie sehr spacig aus, fast wie so ein kleiner Alien-Käfer. Jetzt genau. Ist das interessant ja, dass nicht nur der Käfer das Gift einsetzt, sondern wir Menschen haben das Gift auch genutzt oder nutzen es. Erzählen Sie uns mal davon.
Richtig. Also, man hat es genutzt, um zum Beispiel Zugpflaster zu machen. Mhm. Nicht? Deshalb heißt der auch Blasenkäfer oder Schmalzkäfer, weil man eben dann das Gift mit Schmalz aus den Käfern rausgezogen hat. Und da gibt es sogar einen Papyrus, das ist über 3.500 Jahre alt, da wird dann schon beschrieben, wie eben diese Käfer für diese Zugpflaster eingesetzt werden. Dann hat man es genutzt als Aphrodisiakum, also definitiv nicht empfehlenswert, denn es ist ein Gift, mit dem man da hantiert, und das führt dann im besten Fall zu heftigsten Kopfschmerzen, im dümmsten Fall zum Tode.
Also blöd.
Das will man dann ja auch nicht, also da wurden die Käfer dann so in Honig gelegt und all so ein Zeugs wurde da gemacht, also wirklich ziemlich seltsame Dinge. Ja, da die auch ziemlich giftig sind, hat man sie auch in der Antike für Hinrichtungen genutzt, ne? Mhm. Da mussten dann eben dann die armen Menschen dann.
Wir haben nicht zu 5 Käfern verurteilt, ja.
Oder irgendwelche Extrakte daraus, und das haben sie dann nicht überlebt. Das waren also andere Arten, als die bei uns vorkommen. Die wurden auch für Giftmorde eingesetzt. Also da gab es verschiedenste legale und nicht legale Einsatzweisen. Also ja. Ist schon sehr interessant, auch was Menschen so immer kommen.
Sie haben gesagt, sein Lebenszyklus ist so besonders. Dazu vielleicht noch kurz ein Wort.
Genau, also der hat zum Beispiel eine Scheinpuppe. Es ist nicht so, dass das so passiert wie normal, dass eben aus einer Larve dann eine Puppe wird und dann ein Insekt. Bei dem Käfer ist es so, aus der Larve wird eine Scheinpuppe, daraus kommt dann wieder eine Larve und die verpuppt sich dann wieder und daraus kommt dann erst das Vollinsekt. Und dann ist es auch so, die Käfer legen unglaubliche Mengen Eier, also das sind zehntausende Eier, die legen. Aber sie haben eine ganz verrückte Art und Weise, wie dann die Entwicklung läuft. Mhm. Und zwar kriechen die frisch geschlüpften Larven, ganz klein, kriechen auf Blüten und warten, bis eine solitäre Biene, also nicht sowas wie eine Honigbiene, die im Stock lebt, sondern eine, die einzelne Nester baut. Und dann heften sie sich dort an, haben dafür ganz spezifische Haftorgane. Und dann werden sie dort eingetragen, also anhaftend an der Biene, lassen sich dort fallen, müssen dann auf ein Ei von einer spezifischen Biene kommen. Das Ei fressen sie dann und dann häuten sie sich zu so einer Larve, wie man das kennt, und fressen dann eben den Nektar und Pollenvorrat auf, der eigentlich ja für das Ei, das sie gefressen haben, da war. Und das geht dann 4 Larvenstadium weiter und dann kommt eben das mit der Scheinpuppe
und
so weiter.
Und dann wundern sie sich, dass sie aussterben.
Hochkomplex.
Genau, dann wundern sie.
Da versteht man dann, warum diese Tiere auch selten geworden sind.
Werden aber dringend benötigt, zum Beispiel, damit man dieses Wissen bei Prüfungen abfragen kann. Wenn man zum Beispiel Professor für Entomologie und Biogeografie an der Universität Potsdam ist, wie Professor Dr. Thomas Schmidt es ist, mit ihm sprachen wir über das Insekt des Jahres 2020, den schwarz-blauen Ölkäfer. Herzlichen Dank.
Vielen Dank, Herr Schmidt. Schönen Sonntag.
Bitteschön. Ihnen auch. Tschüss.
Sie kennen ja vielleicht Syrströming, das ist dieser Gammelfisch aus der Büchse aus Schweden. Dann gibt's den Mummies Milk Mozzarella aus den USA. Also in vielen Ländern der Welt gibt es für uns doch eher seltsam anmutende Spezialitäten, um es mal
Käse mit zu sagen. Maden aus Sardinien.
Auch geil. Allerdings sind einige davon nicht nur geschmacklich speziell, sondern dazu auch noch nicht ganz ungefährlich. Zum Beispiel der Ölfisch, der eine Tradition in Japan hat. Was es mit dem Ölfisch auf sich hat, das besprechen wir jetzt mit dem Asien-Experten und Autor Holger Hommel. Schönen guten Morgen, Herr Hommel.
Guten Morgen, ich grüße Sie.
Guten Morgen. Also ich hatte schon mal sehr fettigen Backfisch, der ist mir auch nicht gut bekommen. Aber ich nehme an, der Ölfisch ist was anderes.
Der Ölfisch ist ein Fisch, der lange Zeit ganz normal auf der Speisekarte auch in Europa war. Und jetzt gibt es Untersuchungsergebnisse, die behaupten, dass man vom Genuss des Ölfisches krank wird.
Mhm. Ja, Sie sagen, das war ganz normal auf der Speisekarte und jetzt gibt es Untersuchungen. Sind es denn glaubwürdige Untersuchungen und merkt man das, dass man krank wird, wenn es so lange unentdeckt blieb?
Meine Mama hat immer Butterfisch auf den Tisch gestellt.
Okay.
Das ist im Prinzip der Ölfisch.
Ach.
Und ich habe ihn gut vertragen. Aber es soll Menschen geben, die davon Durchfall bekommen und Magenschmerzen.
Okay, aber er ist jetzt nicht irgendwie so, also er ist vielleicht etwas unverträglich für manche Leute, warum auch immer, aber jetzt nicht so, dass man sich damit vergiftet, wie beispielsweise mit so einem Kugelfisch. Da kann es ja richtig übel nach hinten losgehen, oder?
Gut, der Kugelfisch ist ja eine Herausforderung der besonderen Art. Es ist ja eine Kraftprobe im Restaurant, ob man es durchsteht, etwas zu essen, was einen zum Tode bringen kann. Das ist ja fast schon ein kulturelles Spiel, Spezialrestaurant dafür. Der Ölfisch ist ein ganz normaler Fisch, der in tieferen Tiefen vorkommt, deswegen relativ exklusiv von den Asiaten verspeist wird. Und die können sich nicht entschließen, zu sagen, ob dieser Fisch jetzt nicht für zum Verzehr geeignet ist oder doch. Mhm. Ich behaupte, dass diese Ergebnisse sehr kritisch in Europa gelesen werden. Wir sind kritischer. Vielleicht erinnern Sie sich noch an den Hering.
Ja.
Da mal ich esse ab und zu einen, ehrlich gesagt. Sie erinnern sich noch an den Hering. Das ist ja keine ausgestorbene Art.
Nee, aber Sie erinnern sich noch an die große Situation, wo man sagt, jeder Hering ist voll von Würmern. Und ja, das stimmt in einer gewissen Art und Weise. Das essen wir die seit Hunderten von Jahren und werden sie auch weiter Dings essen. Ölfisch ist ein Fisch, der ist auch nicht besonders schön. Und sieht auch blöd aus auf dem Buffet. Und kommt gerade in Asien vor, in tieferen Tiefen, so zwischen 200 und 800 Metern. Insofern, ich glaube, wir haben entschieden, lassen wir den Asiaten, die fischen uns alles leer, sollen sie den Ölfisch nehmen. Spaß beiseite, es gibt ein paar Untersuchungsergebnisse, die sagen, dass man mit dem Ölfisch auch in der Menge ein bisschen vorsichtiger sein
sollte. Okay, jetzt haben Sie gerade gesagt, der sieht nicht schön aus auf dem Buffet. Ich meine, es gibt kaum einen Fisch, der dürfer aussieht als der Seeteufel. Schmeckt auch super. Sie haben gerade schon, wir haben kurz den Kugelfisch, also den Fugu angesprochen. Und dass man da ja,
Fugu, war das nicht der Drache bei Die unendliche Geschichte?
Ja, richtig, so ähnlich, genau. Dass, wenn man da nicht aufpasst bei der Zubereitung, man sich dann ordentlich vergiften kann. Haben Sie den selber mal probiert?
Ja, klar. Auch in Japan, ich muss diese Mutprobe einmal bestehen. Ich hatte das Gefühl, als ich in dem Restaurant bin, ein Spezialrestaurant für Fugu, nur für Kugelfisch. Der Chefkoch dort muss eine Spezialausbildung haben, damit er den Fugu auch wirklich filetieren kann, ohne dass dieses Gift hinaus... Und ich habe das Gefühl gehabt, dort sitzen, dass die Leute nicht auf die Speisen geguckt haben und nicht aufs Essen geguckt haben, sondern darauf, ob am Nebentisch jemand tot vom Stuhl fällt.
Herr Hommel, nicht, dass ich irgendwie einen Anreiz hätte, das wirklich selber auszuprobieren. Ich habe da gar keinen, weiß ich auch nicht, also brauche ich nicht. Aber jetzt mal unter uns. Ist es der Nervenkitzel oder schmeckt das Teil einfach lecker?
Japaner behaupten, ein bestimmter Teil vom Fugu schmeckt besonders gut. Ich behaupte, es geht wirklich darum, das durchzustehen, etwas in den Mund zu nehmen, von dem man sterben könnte und vom Tisch. Aber dass es besser schmeckt, kann ich nicht behaupten.
Verstehe. Naja, vielleicht, wir können es ja anders machen. Wir erfinden einfach eine tödliche Gefahr in irgendwas ganz Harmlosen, dann fühlen wir uns auch gut. Vielleicht schmeckt es sogar. Wir sprachen über diverse Fische, unter anderem auch den Ölfisch, der ganz eventuell ein bisschen gesundheitsgefährdend ist, aber lang nicht so gefährlich wie der Fugu, mit Asien-Experte und Autor Holger Hommel. Vielen herzlichen Dank.
Danke, Hommel. Tschüss.
Ich danke euch. Macht's gut. Ciao.
Überall auf der Welt wird Öl gefördert, als gäbe es keinen Morgen. Also überall da, wo man Öl natürlich...
Und wenn es weiter so geht, gibt es auch keinen Morgen.
...fördern kann. Ja. Aber noch Öl. So, das ist jetzt nicht verwunderlich, wenn man sich den Wert des Öls anschaut. Aber abgesehen davon, dass es die Umwelt belastet, muss es einem ja auch schon mal den einen oder anderen Strandurlaub vermiesen, wenn man vom Handtuch auf die Bohrinsel schaut. Das zumindest haben wir uns gedacht. Und darüber sprechen wir jetzt mit einem Mann, der im Prinzip schon jeden Strand der Welt mehrmals gesehen hat. Biologe und Weltreisender Frank Peske. Schönen guten Morgen.
Moin, Frank.
Schönen guten Morgen.
Also ich habe es einmal erlebt, das war in Norwegen an einem Fjord, ein wunderschöner Strand und direkt davor eine Bohrinsel. An wie vielen Stränden mit Blick auf die Bohrinsel lagst du denn schon in deinem Leben?
Also eigentlich sind es relativ wenig gewesen.
Mhm. Und zack, da war die Leitung weg. Frank, bist du noch da?
Da hat jemand die Leitung angebohrt.
Gut, es sind relativ wenig gewesen.
Danke. Aber ich glaube, die es waren, könnten interessant sein. Ruf doch nochmal an. Ich würde einfach gern nochmal nachfragen wollen. Da sehen Sie mal, wie live wir sind.
Ja. Ja,
tut uns live.
Ja.
Wäre das eigentlich
voll keine Verbindung.
Wäre das eigentlich statt nur für Erwachsene ein guter neuer Radio 1-Claim? Tut uns live? Das würde mir ganz gut gefallen.
Ja. Also ich höre ein Amt, wie es so schön heißt.
Echt? Ich noch nicht.
Ja, jetzt hörst du
es. Oh,
jetzt
ja, auch.
Das ist die Servicewüste
Deutschlands, genau. Also es waren noch nicht so viele, aber du hast uns noch gar nicht erzählt, welche das waren.
Also vor Westafrika habe ich einiges gesehen. Das wird dann teilweise sozusagen die Stimmung wirklich am Strand vermiesen. Aber in den USA, in Kalifornien, haben sie sich etwas einfallen lassen. Und zwar gibt es ja massenhaft Öl an Land und auch vor der Küste. Und da gibt es ja in Kalifornien die berühmten Strände in Los Angeles, mhm, Venice Beach, Huntington Beach und Long Beach vor allen Dingen. Und da sind mehrere Bohrinseln. Und weil es dort tatsächlich Strände gibt, wo die Leute, also sagen wir mal, angeln, auch ein paar gehen ins Wasser, in der Nähe des Hafens, des größten Hafens der USA, Long Beach, haben sie diese Ölbohrinseln getarnt.
Wie?
Also, sie haben sie getarnt, teilweise mit Palmen. Am Anfang waren es sogar Kunstpalmen. Und dann hat man um diese riesigen Bohrgestänge hat man so eine Art Hochhäuser gebaut. Das ist natürlich so eine Art patjonkisches Dorf. Es ist nur Fassade. Aber du schaust und wunderbar erleuchtet auch mit Lichtern. Du sitzt also oder liegst am Strand. Und dann siehst du diese Inseln und sie wirken so, als ob dort Menschen leben, als ob dort tatsächlich ein reicher Mensch sich eine Insel gekauft hat, hat ein großes Haus errichtet und hat sich ein paar Palmen hingestellt. Und du siehst von den ganzen Ölmaschinerien, die dazu nötig sind, zu fördern, zu pumpen und abzuleiten, wenn dann die Tanker kommen, siehst du nichts mehr. Und das ist fantastisch.
Das ist sehr, sehr schön. Aber jetzt kennen wir ja alle so aus Dallas noch so der Blick aufs texanische Land. Da ist ja quasi jeder Meter so eine Ölpumpe. Da geben die sich ja jetzt nicht direkt Mühe, die Dinger irgendwie zu verstecken. Woran liegt das? Das ist die Mentalität
der 80er. Wer weiß, wie das jetzt aussieht.
Also das ist tatsächlich faszinierend, wenn man im Süden der USA, sozusagen Texas und so weiter, Richtung Louisiana, da wird ja gefördert. Und diese Ölpumpen, die sind ja nicht riesig. Also das Gestänge als solches hat vielleicht eine Maximallänge von 10, 12 Meter, eine Höhe von 5, 6 Meter. Also das passt in jeden Garten. Und es ist tatsächlich so. Du siehst Häuser, die gar nicht so rich aussehen. Dann gibt es also eine Umzäunung, 100 Meter mal 200 Meter. Das ist also das private Grundstück. Und da steht, im Garten steht so eine Ölpumpe. Ich habe nie nachgefragt, wie viel Barrel fördern die am Tag? Denn 10 Barrel, mhm, das wären ja schon mal 1500 US-Dollar pro Tag und das mal 30. Oder aber, ob das gesamte Land einer Texaco zum Beispiel gehört, mhm, einer Firma, und die zahlen denen dann einen Obolus. Mhm. Das habe ich nie erfragt, wie viel und ob das die eigene private Bohrinsel ist, die da im Garten steht. Das ist vollkommen schräg. Und du siehst das, es ist eine vollkommen normale Erscheinung. Du fährst über Land, siehst eben diese flachen Holzhäuser in der Regel. Weit voneinander kommt das nächste Haus und im Garten steht so eine Ölpumpe.
Ja, das wär doch mal was. Ich meine, bei uns gibt es nicht, aber eine Pumpe kann man ja aufstellen. Das ist schön malerisch, Ölpumpe im Sonnenuntergang.
Ich erzähle dir jetzt mal was. Ich bin ja einen Großteil meiner Kindheit in der Lüneburger Heide groß geworden, weil ich an den Wochenenden immer auf dem Campingplatz war, in Großösing. Das Nebendorf von Großösingen hieß Texas. Und ich dachte ja, ein Großteil meiner Kindheit, das ist das richtige Texas und das in den USA ist wieder mal eine Kopie. Und weißt du, warum es Texas hieß? Da standen diese Ölpumpen.
Geil.
Also, weil da wurde einfach Öl gefördert.
Frank, warst du jemals in Großösing?
Ich war nie in Großösing, aber ich war schon in Lüneburger Heide. Und wenn ich das nächste Mal durchfahre, werde ich auch.
Guck nach Texas.
Das gibt es nur in Texas. Allerdings in allen Texasen auf der ganzen Welt. Wir sprachen darüber, wie in den USA Bohrinseln verkleidet werden und wie man private Ölpumpen im Garten präsentiert, mit Biologe und Feldreisenden Frank Petzke, der sich aufmacht nach Großösing, um die ganze Welt kennenzulernen. Dankeschön.
Danke, Frank.
Bitteschön.
Als die gesamte Fußballwelt dabei war, sozusagen zuzusehen, wie Paris Saint-Germain sich so ein wahres All-Star-Team zusammengekauft hat, da wurde der englische Erstligist Newcastle United vom Public Investment Fund übernommen. Da hat man jetzt vielleicht nicht so ganz hingeguckt, aber es ist ein Staatsfonds von Saudi-Arabien, der in der Hand von Kronprinz Mohammed bin Salam liegt. Und
Salman? Richtig.
Salman. Mhm, ja. Und über mehr als 300 Milliarden Dollar verfügt. Was das jetzt für den Fußball bedeutet, ob da in Zukunft überhaupt noch Menschen spielen oder nur noch Superhelden, das klären wir mit der ehemaligen Profifußballerin und Fußballexpertin Katrin Lehmann. Wunderschönen guten Morgen, Katrin.
Einen wunderschönen guten Morgen euch zwei.
Guten Morgen. Katrin, die letzte englische Meisterschaft von Newcastle ist fast 100 Jahre her, haben wir uns sagen lassen. Warum kauft man sich als Scheich, der sonst ja eher Journalisten umbringen lässt, ausgerechnet so einen Club?
Boah, das ist eine sehr gute Frage, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube, ihm ist langweilig, er hat zu viel Geld und möchte sich ein bisschen in den Medien profilieren und selber feiern.
Also das Image ein bisschen reparieren über Fußball?
Das ist einfach eine richtig schöne Profilneurose. Das ist ein Spielzeug für die Superreichen, ja, wo man es liebt zu sehen, wie man Menschen versetzen kann, mit Geld Menschen kaufen, aber eben meistens nicht eine Meisterschaft oder eben die Fähigkeit von Fußballern. Und ich glaube, das haben viele noch nicht so ganz verstanden, dass man gerade in Europa eine andere Wertigkeit, was Fähigkeitsverkauf anbelangt, herrscht.
Ja, das ist so ein bisschen wie, ich habe jetzt den Fußballsimulator durchgespielt, jetzt mache ich mal in echt. Wie haben denn die Fans auf diese Übernahme reagiert?
Ja, also das war schon irgendwie ein bisschen, ich würde jetzt mal sagen, schizophren, diese 15.000 Fans, die da mit Bier um sich geschmissen haben, als das jetzt offiziell verkündet wurde. Also eins muss man sehen, man sieht ja, 100 Jahre ist die letzte Meisterschaft her, die letzten 14 Jahre ging es irgendwie ums Überleben und ich glaube, die haben einfach sich gefreut, dass vielleicht mal wieder etwas positive Action sein könnte und deswegen haben sie sich gefreut. Aber mehr kann ich das eigentlich auch nicht interpretieren, weil eigentlich Fan sein heißt ja leiden. Also man ist ja fast enttäuscht, wenn man Erfolg hat und deswegen verstehe ich das nicht so ganz.
Jetzt weiß ich, warum Fußball nie so mein Sport war, zumindest vom Zugucken her. Ich leide einfach nicht so gern. Aber wir haben ja diese Diskussion, wie furchtbar oder unmoralisch oder schlecht es für den Fußball ist, wenn Leute viel Geld haben und sich dafür Spieler einfach zusammenkaufen. Haben wir schon ganz, ganz lange gehabt bei Bayern München, dann noch viel krasser bei RB Leipzig und so weiter und so fort. Jetzt ist quasi da so die Königsklasse an Kriegskasse aufgemacht worden. Wie siehst du denn das persönlich? Ist das was, wo du sagst, das dürfte es meiner Meinung nach eigentlich gar nicht geben?
Also wenn ich ehrlich bin, ist es mir komplett wurscht.
Okay.
Und ich sehe das ein bisschen anders. Also gerade RB Leipzig, die machen das echt clever, indem sie ja verschiedene Vereine haben und so eine wirklich überall Top-Nachwuchsakademien hingestellt haben und ja wirklich das Ganze versuchen, als eigene Wirtschaftskraft zu sehen. Und deswegen, ich finde es spannend, einmal mehr zu sehen, wie unfähig Führungskräfte im Fußball sind. Das muss man immer wieder sagen. Also in keiner Familienunternehmen, in keiner Handwerksunternehmen würden teilweise Fußballmanager 2 Tage überleben. Hm. Und im Fußball ist es halt immer wieder so. Ich finde es spannend. Hätte ich Geld, würde mich das auch interessieren, so etwas aufzubauen. Aber es wird nicht Erfolg bringen, das ist klar, weil PSG hat auch noch keinen Champions League gewonnen und das wird jetzt Newcastle United in den nächsten 10 Jahren auch nicht tun.
Was glaubst du denn, wie die Mannschaft zeitnah aussehen könnte? Also werden die ganz, ganz großen Namen aus den anderen Vereinen einfach zusammenkaufen können oder sind die ihren Vereinen treu, weil es eben doch nicht nur um die Penunze geht?
Naja, also Spieler und treu, ich glaube, das ist ein Wortwahl, das einfach nicht zusammengeht. Aber also momentan wird Folgendes passieren. Die Spielerberater freuen sich riesig drauf, dass sie unfähigen Menschen ihre Spieler zu überdimensionalen Preisen verkaufen werden. Und dementsprechend werden sie nicht die Top-Leute bekommen. Das machen, das werden jetzt die gestandenen Leute. Und es gibt momentan nicht so viele, eine Top-Generation, die sind gebunden. Und ich denke, was so in den Fußball in den nächsten 5 bis 10 Jahren sieht, das sind versaute, verwöhnte Jugendspieler, wenn ich das so sagen darf, die in der A-Jugend schon so viel Geld verdienen, dass denen das eigentlich auch wurscht ist. Also wir driften ein bisschen eine Dimension ab, wo ich immer mehr sage, lass uns eine Alternative Amateurliga kreieren, wo wirklich wer am schwersten ist, irgendwie in der Startelf steht.
Jetzt aber vielleicht da ein bisschen gemeine Frage, wenn der Herr Salman jemanden schicken würde mit einem gigantischen Koffer Geld und sagen würde, Mensch, Katrin Lehmann, hast du nicht Lust, irgendwie die Mannschaft die nächsten paar Jahre zu trainieren? Was würdest du da machen? Würdest du sofort die Tür zuschmeißen oder drüber nachdenken?
Ich würde sofort jede Mannschaft der Welt trainieren, wenn ich genügend Geld habe und alles selber zusammengestalten darf.
Über die Übernahme von Newcastle United durch den Public Investment Fund und was das für den englischen Fußball bedeutet, sprachen wir mit der ehemaligen Profifußballerin und Fußballexpertin Katrin Lehmann. Katrin, vielen, vielen Dank für die Information und schönen Sonntag und toi, 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 vielleicht klopft ja einer an.
Genau, ja, war ja fast eine Bewerbung.
Ja, genau, aber ich möchte noch unbedingt etwas sagen.
Gerne.
Ganz wichtig zu Fußball, Bier und eurem Thema. Ihr wisst schon, auf Schwedisch heißt Bier Öl.
Das
in
stimmt.
Diesem Sinne, ein schönen Sonntag.
Alles klar.
Aber das, was man in Schweden als Bier, also Öl, bekommt, naja, hat mit deutschem Bier wenig zu tun.
Das ist aber gut für Fußballfans, hat weniger Alkohol.
Das stimmt.
Richtig, billig rumzuschmeißen.
Danke, Katrin. Ciao.
Ciao. Tschüss.
Goethe ist tot. Schiller geht es sehr, sehr schlecht. Aber Devantier dichtet jede Woche ein Gedicht zum Thema. Exklusiv für 2 auf 1.
Und das Werk in dieser Woche trägt den Titel Öl.
Bleib mir doch weg mit Butter. Wie sagte meine Mutter? Ich brauche was zum Gießen. Das Fett muss bei mir fließen. Aus Kannen, Büchsen, Flaschen. Man kann auch ruhig dran naschen. Gesättigt, ungesättigt. Ein Fazit dafür hätte ich. Ich fühle mich richtig wöhl mit Öl. Auf Wiedersöhl.
Dieses und viele weitere verstörende Werke können Sie nachlesen unter devontier.blogspot.com oder auf unserer Facebook-Seite facebook.com/2 auf 1.
Radio 1. Nur für Erwachsene.